Jetzt aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, mein Name ist Kira und heute geht es um eine Insel, die bislang, naja, touristisch gesehen immer eher so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, die sich aber zunehmend zu einem beliebten Reiseziel entwickelt. Die Rede ist von Grönland. Ach, heute bin ich ja mit so einer schönen, kribbeligen Vorfreude aufgestanden. Ich freue mich nämlich sehr auf mein Interview zum Thema Grönland, was ich in einer knappen halben Stunde führen werde. Vorher nutze ich den Moment, um noch so ein bisschen mit euch zu sprechen. Ich kann ja schon mal verraten, wir werden gleich darüber reden, wie es ist, Grönland zu bereisen, wie die Menschen vor Ort leben. Wir werden uns aber auch mal angucken, wie sich der Klimawandel vor Ort auswirkt. Und damit wir jetzt alle mit dem gleichen Wissensstand in dieses Gespräch starten können, dachte ich mir, gibt's jetzt erstmal so ein paar allgemeine Infos von mir. Und dann klingelt's gleich auch schon irgendwann. Ich starte einfach mal direkt mit einem Superlativ. Grönland ist die größte Insel der Welt. Um Grönland herum liegen unterschiedliche Meere, also du hast den Arktischen Ozean im Norden, im Süden den Atlantischen Ozean und im Osten nochmal die Grönlandsee. Und ich habe direkt noch ein Superlativ. Grönland hat die nördlichste Landfläche der Erde. Das heißt, wenn du mal maximal weit nördlich auf festem Land stehen willst, dann musst du nach Grönland kommen. Und obwohl Grönland flächenmäßig riesig ist, Grönland ist 6-mal so groß wie Deutschland, leben hier insgesamt nur rund 57.000 Menschen. Zum Vergleich, das sind so viele Menschen, wie insgesamt in Baden-Baden leben. Oder ich mach's noch drastischer, in Bergisch Gladbach leben doppelt so viele Menschen wie in Grönland insgesamt zusammen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, Grönland ist ja bevölkerungstechnisch doch eher etwas luftiger aufgestellt. Kleiner Side-Fact, ich musste mein Intro eben nochmal komplett neu einsprechen, weil ich Grönland versehentlich als Land bezeichnet habe. Ja, das ist so aber nicht ganz korrekt. Die Insel Grönland gehört zu Dänemark, also zum Königreich Dänemark, ist aber autonom und selbst verwaltet. Das heißt, Grönland hat eine eigene Regierung, hat ein eigenes Parlament und ist politisch in vielen Bereichen auch von Dänemark unabhängig, aber eben nicht in allen. Zum Beispiel nicht in den Bereichen Außenpolitik und Finanzen. Darum ist es auch so, dass man vor Ort in Grönland nach wie vor mit der dänischen Krone bezahlt. Ja, und das Element, was so sehr für Grönland steht, so wie kein zweites, das ist das Eis. Denn circa 80% des Landes sind von einer gewaltigen Eiskappe bedeckt. Das ist ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Und was mir absolut nicht klar war, diese Eisschicht, die ist richtig dick. Die ist im Schnitt 2 Kilometer dick und im Zentrum sogar fast 4 Kilometer dick. Die Seite Greenland Travel, die hat einen ganz spannenden Vergleich aufgestellt, an dem bin ich bei meiner Recherche irgendwie hängen geblieben. Ich erzähle mal, was die so schreiben. Also, das ganze Eis auf Grönland, das hat natürlich auch ein extremes Gewicht, sodass Grönland bzw. die Landmasse von Grönland extrem nach unten gedrückt wird. Und die Ränder Grönlands, die jetzt nicht vom Eis bedeckt sind, die kann man sich darum vorstellen wie den Rand einer Badewanne. Und sollte das gesamte Eis nun auf einmal abschmelzen, dann wäre Grönland erstmal ein kraterförmiges Land mit einem riesigen See in der Mitte. Also man kann es sich vorstellen wie eine riesige Badewanne. Ja, dieser Artikel, der ging ja noch so ein bisschen weiter und es wurde auch geschrieben, dieser Zustand, der wäre nicht von langer Dauer, weil sich der Boden nach und nach auch wieder anheben würde. Und da habe ich auch noch mal etwas genauer drauf geguckt. Es gibt tatsächlich Messungen, die zeigen, dass die Landmasse Grönlands mit zunehmend weniger werdendem Eis nach oben steigt. Also das Beispiel, was da eben genannt wurde, so Schnips und das ganze Eis ist weg und wir haben eine Badewanne, das ist natürlich ein komplett unrealistisches Szenario. Das Eis schmilzt natürlich langsam nach und nach immer weiter ab und deswegen gibt es dieses Emporsteigen, dieses Größerwerden Grönlands. Ja, das gibt es gerade schon, das kann man messen und das belasse ich jetzt auch erstmal dabei, aber das fand ich irgendwie so interessant, dass ich es hier zumindest einmal mit euch teilen wollte. Ja, ihr habt es bestimmt alle vor Augen, um Grönland herum, da gibt es ein riesiges Eismeer. Also Eismeer heißt, im Wasser schwimmt Eis, von kleineren Eisschollen bis hin zu riesigen Eisbergen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Eisschollen und Eisbergen? Ich muss es selber auch nachgucken. Also Eisberge sind Eisstücke, die vom Inlandseis abgebrochen sind, vom Inlandseis bzw. den Gletschern dort. Die bestehen also aus Süßwasser. Und wenn diese Eisstücke abbrechen, dann nennt man das im Fachjargon übrigens auch Kalben. Also ein Gletscher kalbt und gibt dadurch unterschiedlich große Eisberge ans Meerwasser ab. Die können riesengroß sein, die können sehr, sehr klein sein. Was die aber alle gemeinsam haben, ist, die ragen aus dem Wasser raus. Deswegen ja auch Eisberge. Im Gegensatz zu den sehr flachen Eisschollen. Die bestehen nämlich aus gefrorenem Meerwasser. Und das Besondere ist, obwohl die aus Meerwasser bestehen, und Meerwasser ist ja Salzwasser, sind sie im Inneren trotzdem süß. Also bestehen quasi aus Süßwasser. Denn bei diesem Gefrierprozess wird das Salz aus dem Meerwasser in das umliegende Wasser abgegeben. Fand ich interessant. Okay, abschließend noch ein kleiner Funfact zu den Eisbergen, also den größeren von beiden. Ihr kennt doch alle das Sprichwort, das ist bloß die Spitze des Eisberges. Das sagt man, weil es tatsächlich so ist, dass das, was man von einem Eisberg sieht, also das, was oberhalb der Wasseroberfläche rausragt, nur 10-15% des gesamten Berges sind. Also ein absoluter Großteil, bis zu 90%, liegen unterhalb der Wasseroberfläche. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es in Grönland Eisberge gibt, die bis zu 100 Meter aus dem Wasser rausragen, ja, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was da unter Wasser noch los sein muss. Und das Eis, das war es auch, was Susanne Ungrath nach Grönland geführt hat. Susanne sitzt mir jetzt gerade gegenüber hier am Wohnzimmertisch. Und auch wenn das Thema eisig ist, bei uns ist es zum Glück nicht eiskalt. Wir sitzen hier bei warmen Getränken und Kerzen zusammen. Schön, dass du da bist, Susanne.
Ja, hallo Kira. Ich freue mich über die warmen Getränke, weil ich bitte zu entschuldigen, dass meine Stimme etwas durch Erkältung angeraut ist. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ach, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir wissen es umso mehr zu schätzen, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und ich würde dich zu Beginn gerne kurz vorstellen. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die kennen dich ja noch gar nicht. Du bist Pressesprecherin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Bereich Klima- und Energiepolitik. Und uns beiden, uns verbinden zwei Dinge. Und zwar erstens unsere Leidenschaft zum Reisen. Du warst auch schon viel in der Welt unterwegs. Ja. Hab gerade erfahren im Vorgespräch, dass ein Teil deiner Familie in Brasilien lebt. Und zweitens der Journalismus. Du hast 25 Jahre als Journalistin im Hörfunk und beim Fernsehen gearbeitet. Wir hatten sogar schon mal den gleichen Arbeitgeber. Wir haben vor noch gar nicht allzu langer Zeit beide im Hauptstadtstudio von RTL und NTV gearbeitet. Und im Rahmen dieser Arbeit bist du auch nach Grönland gereist.
Genau so ist es. Mhm.
Da werden wir gleich noch komplett im Detail drüber sprechen. Vorher würde ich gerne einmal von dir wissen, wenn du so an diese Reise nach Grönland zurückdenkst, weißt du noch, was so dein erster Eindruck war? Wie hat sich Grönland für dich angefühlt oder was ist dir sofort aufgefallen?
Also wir sind geflogen über Kopenhagen. Es gibt, man kann fliegen über Kopenhagen oder Reykjavik oder man kann mit so einem Kreuzfahrtschiff, wenn man sowas mag, oder mit dem Schiff ankommen, dann über Irland. Wir sind geflogen. Und als ich angekommen bin in der Hauptstadt, in Nuuk, da habe ich gedacht, oh, hier liegt ja erstmal wenig Eis. Okay. Aber das ist komplett normal, weil es im Sommer ist, da liegt auch nicht so viel Eis. Man hat aber beim Anflug das Eis schon gesehen. Und man hat gesehen, dass Grönland also fast vollständig mit Eis bedeckt ist. Halt einfach nur die Küstenregion im Westen halt nicht. Im Osten dann schon, aber im Westen halt nicht. Dann wird es im Sommer schon, kann es schon bis zu 5 Grad warm werden, wenn die Sonne scheint. Mhm. Aber insgesamt ist es kalt. Vegetation gibt es eigentlich Sträucher nur und Blumen, die im, so kleine Blumen, die im Sommer und im Frühjahr blühen. Bäume und so weiter gibt es bis jetzt noch nicht.
Ah, okay.
Bald wahrscheinlich schon. Ja. Also wir haben tatsächlich am Ende Bäume gesehen, was uns auch erschrocken hat, vor allem die Forscher, weil eigentlich dürften keine Bäume dort stehen. Und dann sind wir dann in die Forschungsstätten gegangen, kann ich alles noch erzählen, und haben uns viel auf Eisschollen umgetrieben. Und dann war ich schon erstaunt, wie blau das Eis ist, weil blau heißt altes Eis und das darf eigentlich gar nicht weit oben sein, weil dann heißt es, dass alt viel schon geschmolzen ist. Also war ich schon erschrocken. Aber spannend ist natürlich Grönland, weit weg. Es ist aufregend, zu einer Nation oder ein Land zu gehen, was man ja nicht so kennt und wo man die Menschen gar nicht so kennt.
Du hast es gerade schon zu Teilen angesprochen. Erzähl uns doch mal, was so deine Mission war. Ich muss sagen, so eine der Dinge, die ich am Journalismus ja auch so liebe, man kommt teilweise an die unglaublichsten Orte. In deinem Fall war es Grönland und man wird auch noch dafür bezahlt. Also besser geht's ja gar nicht. Erzähl doch mal, was war dein Arbeitsauftrag?
Ja, in Grönland kann man natürlich auch als Tourist fahren und sich das anschauen. Aber als Journalist, du hast es angesprochen, da sieht man halt noch mehr, weil man fährt ja auch mit anderen Menschen hin, in dem Fall halt mit Forschern. Wir sind dann noch geflogen mit Forschern in den Norden Grönlands. Da kommt halt kein Tourist hin. Nein, da kommt kein Tourist hin. Das ist eine kleine Forschungsstation, die Eisbohrkernforschung betreibt oder Gletscherforschung.
Also ihr wart quasi irgendwo auf dieser
Eiskappe. Irgendwo im Nirgendwo.
Ja,
genau.
Alles
klar. Irgendwo im Nirgendwo gefühlt. Und das ist schon eine tolle Sache, dass man damit dabei sein kann. Ja, ich muss nachher auch wirklich diesen Flug beschreiben, weil sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, das war wirklich Abenteuer pur.
Wahnsinn. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also ich stelle mir jetzt die Frage, hattest du überhaupt die richtige Kleidung? Was für Schuhwerk muss man da tragen, wenn man auf dem Eis unterwegs ist?
Ist so berechtigt, weil ich bin eigentlich jemand, der total friert. Du hast Brasilien angesprochen. Und zum Glück hat das AWI, das Helmholtz-Institut, uns Kleidung zur Verfügung gestellt, weil Super. Da muss man fett eingepackt sein. Also als ich da war, waren es jetzt nur 35 Grad minus.
Minus. Krass.
Aber wir mussten ein kleiner Cliffhanger zwischenlanden und da war es halt über 50 minus.
Nicht dein Ernst.
Und da ist halt alles eingefroren, auch meine Kamera. Aber das erkläre ich im Cliffhanger.
Okay.
Uns dazuhören.
Wir wollen hier nichts überstürzen. Alles klar. Ich durfte deinen Fernsehbeitrag sehen, der dabei rumgekommen ist. Habe ich mit großem Interesse angeschaut. Und was mir total aufgefallen ist, wie aufwendig das für euch war, von A nach B zu kommen. Also dieses Reisen auf Grönland, das würde mich nochmal interessieren. Wie reist man allgemein? Weil das Straßennetz ist ja so gut wie nicht vorhanden. Und wie seid ihr im Konkreten gereist?
Also nur in den Städten. Nuuk ist die größte Stadt. Da gibt es Straßen, da gibt es auch Taxis.
Ach echt, okay.
Aber die kommen nicht aus dem Ort raus, weil da gibt es keine Straßen. Also weil es ja Eis gibt. Ja, das geht nicht.
Witzig.
Im Winter kann man Schlittenhund fahren. Das wird für Touristen auch angeboten. Und natürlich so ein Jetski auf Ski, ne, ist klar. Und sonst fliegen, das ist sehr, sehr, sehr teuer. Das kann sich ein Grönländer in der Regel nicht leisten.
Okay.
Hubschrauberflüge in der Regel. Das ist wirklich teuer.
Also das wird dann wirklich für die Touristen und Touristinnen angeboten?
Ja, auch für die Einheimischen sicher, aber das können sich nur wenige leisten. Also
verstehe.
Das ist der normale Grönländer, kann sich das sich und die Einwohner, die Inuit sicherlich gar nicht oder kaum leisten.
Ja.
Aber es gibt auch eine Universität zum Beispiel in Nuuk, da muss man ja auch hinkommen und da gibt es Boote. Man kann über Boote quasi um die Insel rumfahren, wenn dann weitestgehend eisfrei ist. Im Winter gibt es fast gar keine Chance, von A nach B zu kommen, weil eben alles voll Eis ist. Wenn, dann kann man sich im Sommer gut fortbewegen. Und wenn man so im Osten wohnt oder in Regionen wohnt, wo im Winter also 7 Monate lang alles zugeschneit ist, dann bleibt man dort. Dann kommt ab und zu mal ein Versorgungsschiff vorbei. Aber ansonsten muss man da bleiben, da kann man nicht woanders hin reisen in der Regel.
Wahnsinn, wie muss das sein? Also kann man
dunkel,
sich gar nicht vorstellen.
Dunkel, auf jeden Fall dunkel.
Dunkel und auch sehr limitiert in sämtlichen Bereichen. Ne? Ich weiß nicht, ob dieses Schiff vielleicht auch teilweise nicht durchkommt. Weil
ist auch zum Teil so. Aber das sind ja Menschen, die dort leben, die dort aufgewachsen sind. Die Inuit, wenn man dann bei denen ist, ich war ja auch bei einer Familie und habe auch bei einer Familie mal gewohnt, übernachtet, dann merkt man auch, dass sie so verwurzelt sind mit dieser Welt, mit dieser Eiswelt und die auch lieben. Und da ist so eine Tendenz, dass die Tradition wieder hochläuft. Die war auch durch die dänische Regierung sehr nach unten gedrosselt worden. Und jetzt kämpfen die Inuit wieder um mehr Selbstbestimmung und um ihre Tradition, weil sie das eben wirklich auch mögen.
Mhm.
Das ist für uns total ungewöhnlich. Ich war mit denen Eisangeln und wir haben einfach einen Tag lang nicht geredet, was so gefühlt für einen Journalisten ein No-Go.
Oh je, schwierig.
Und für eine Frau wahrscheinlich auch. Nein, aber am Ende war es toll. Am Ende habe ich gerne geschwiegen, weil das passte einfach dann.
Ja, dann ist die Einladung heute ja nicht das Richtige.
Du bist auch kein Inuit.
Ich bin froh, dass wir hier miteinander sprechen.
Gut.
Du hast es ja eben schon so ein bisschen angeteasert. Es war ein sehr abenteuerlicher Flug hin zu dieser Forschungsstation. Was war daran so abenteuerlich oder was ist da vielleicht auch schiefgelaufen?
Wir mussten lange warten in Nuuk, weil die Maschine nicht starten konnte. Eine amerikanische Maschine.
Also ihr seid in der Hauptstadt erstmal.
Genau,
da
haben wir erstmal so 4 Tage warten müssen.
Oh.
Haben auch tolle Sachen erlebt, muss ich sagen, tolle Sachen gesehen. Und diese amerikanische Maschine ist die einzige, die dahin fliegt. Die hat auch Kufen unten dran, weil sonst geht's natürlich nicht.
Das habe ich gesehen, das habe ich mir nochmal bei YouTube angeguckt. Das ist ja eigentlich wie so ein Flugzeug auf Skiern, ne?
Genau,
so kann man sich das vorstellen.
Genau. Und die konnte nicht landen dort, weil es zu warm war, tatsächlich.
Ach, was?
Also ich sag nochmal, minus 30 Grad mindestens. Und die hatte eben da große Probleme. Deswegen mussten wir warten. So, dann war es endlich soweit und mit einigen Forschern und mit Forschungsausrüstung. Das ist wie eine Frachtmaschine. Man wird da mit Fracht angeschnallt. Kein Komfort, so nichts. Ne?
Okay.
Also es ist wirklich wie eine olle Frachtmaschine. Und dann startet die Und dann durfte ich auch vorne im Cockpit sitzen. Oh, das war natürlich der Hammer.
Großartig.
Ja, also erstmal die Piloten waren auch schon nicht schlecht.
Okay.
Ja, du musst schon ein kerniger Pilot sein, um sowas zu machen. Ja. Und dann fliegt man halt erst ohne Eis, dann sieht man die Eisschollen, dann tatsächlich von oben auch ein Eisbär gesehen.
Echt?
Ja, plötzlich ist nur noch Eis, plötzlich Eis und Schnee mehr, sieht man da nicht. Gott sei Dank schien die Sonne, das war wirklich wunderschön. Und nach 3 Stunden waren wir da, sind gelandet, wurde alles ausgeladen, dann sind wir auf Schlitten verfrachtet worden und sind dann Motorschlitten und sind dann zu dieser Forschungsstation gefahren.
Ach, super, das ist ja schon
Kuppel,
ein Abenteuer, ne?
Ist total, ist eine große Kuppel. Und da wohnen die alle drin, die wohnen in Zelten und in dieser Kuppel halten die sich halt auf und dann konnte ich halt meine Berichterstattung machen, mir alles anschauen. Das Entscheidende ist aber, wie wir weggekommen sind.
Okay.
Wir sind ja am Abend früh gelandet und sollten abends dann, also am späten Nachmittag, dann wieder zurückfahren. Die Maschine startet. Wir rollen, würde man jetzt sagen, ja, aber wir sind natürlich auf Kufen gefahren. Ewig, also Kilometer. Nichts passiert, hebt nicht ab.
Nein.
Wir wieder zurück, wieder. Wir haben 1 Stunde lang ist der hin und her gefahren. Und ich denke, was macht der? Wieso fährt der hin und her? Ist ja ganz nett, sich das mal anzuschauen, aber langsam wird's langweilig. Mhm. Was soll denn das jetzt? Bis dann die Durchsage kommt, es geht nicht. Wir können nicht abheben, weil das so warm ist mittlerweile. Untypisch für diese Region, ja, also auch Zeichen von Klimawandel, dass die Kufen so anpappen an dem Schnee, dass die nicht sich lösen.
Was?
Die Maschine ist nicht hochgekommen. Da wurde die ganze Fracht von diesen Forschern, die wir so mit zurücknehmen sollten, die wurde einfach abgeworfen. Da wurde hinten die große Heckklappe aufgemacht und die ganzen Sachen abgeschnitten und dann flogen die alle, während wir unten rollten, in Anführungszeichen, wieder raus.
Aber nett, dass sie dich wieder mitgenommen haben, ne?
Ja, aber warte, wir sind dann angeschnallt worden, ganz hinten, damit wir schwerer wurden. Wir waren aber nur noch zu 5. Alle anderen mussten aussteigen.
Oh,
nur 5 sind übrig geblieben. Wir mussten uns dann hinten hinlegen, angeschnallt.
Hinlegen?
Ja.
Im Flugzeug?
Ja, weil da konnte man sich nur legen, da war nicht zum Sitzen. Mhm. Und dann wurden wir also festgebunden, nicht mehr angeschnallt, wurden angebunden, damit wir hinten noch ein bisschen schwerer das gemacht haben.
Unglaublich.
Und dann sind wir endlich losgekommen. Alles haben sich gefreut, aber der Sprit war alle, sozusagen.
Ach, stimmt. Das ist ja auch ein Faktor.
Ja, und dann mussten wir, mittlerweile war das Wetter auch schlecht, irgendwo landen. Und zum Glück, das wissen die ja auch, gab es eine Tanke im Eis,
okay.
Also eine andere Forschungsstation, die auch beliefert und Versorgung macht und wo auch Flugzeugbenzin dann vorrätig war. Und dann sind wir dort gelandet und da waren es dann ab minus 55 Grad. Ich bin ausgestiegen, sofort die Kamera, es gab keine Batterie mehr, nichts.
Die war einfach leer.
Bei den Männern sind die Bärte eingefroren, bei mir die Augenbrauen, die Wimpern voller Eis. Also,
wie fühlt sich das an, da zu atmen?
Also man konnte auch nicht mehr sprechen.
Weil die Zunge einfach gelähmt war wahrscheinlich.
Es war einfach alles nur kalt. Und wir sind ein bisschen draußen rumgelaufen, wenn wir sich das ja auch anschauen. Und da war quasi kein Leben, die waren alle in ihrer kleinen Hütte und da war nichts draußen zu sehen.
Ist Sonne das nicht ging fast schon gefährlich, dass man dann irgendwie Teile des Gesichts ohne irgendeinen Schutz draußen hat?
Ja, wir hatten ja dicke Mützen auf und dann die Schals hochgezogen, aber länger hätte man da nicht draußen bleiben können. Wir sind dann auch schnell wieder rein und ich glaube nach 10 Tagen war ich endlich wieder warm. Also das hat ewig gedauert gefühlt, das war wirklich. Und dann konnte man, dann sind wir halt wieder gestartet. Eigentlich sollte das 3 Stunden dauern, wir waren dann... Ja, ich würde schon sagen, 10 Stunden hat der Rückflug gedauert am Ende mit dem ganzen Hin und Her.
Das war schön. Aber für eine gute Geschichte.
Ja, also das war wirklich Abenteuer pur.
Ich habe ja, das habe ich jetzt auch schon 3-mal erwähnt, deinen Beitrag gesehen und fand es total beeindruckend, wie diese Forschungsstation aussah. Die war ja wirklich ins Eis gehauen. Kannst du uns noch einmal beschreiben, wie das da aussah?
Das ist eine große Kuppel mit 3 Etagen. Und da hält man sich auf als Forscher.
Mhm.
Schlafen tun die in Zelten im Eis. Das sind beheizte Zelte im Eis. Oh. Aber schon sehr einfach. Also da ist jetzt gerade mal so eine Liege, eine Pritsche. Entweder man forscht oder man hält sich in dieser Kuppel halt auf am Abend. Samstag ist immer Disco, ist immer Tanz.
Echt?
Ja. Ansonsten wird dann halt gekocht für die. Dort wird gegessen, Frühstück, Mittag, Abend. Und gespielt, die spielen viel miteinander und in der 2. Etage gibt es so einen Ruhebereich und in der oberen Etage wohnt der Manager der Station oder arbeitet der Manager der Station. Und dann gibt es den kleinen Fuhrpark mit den Motorschlitten und natürlich die Forschungsstation unter der Erde. Ne? Man ist eingegraben, das haben die auch selber gemacht, die haben das selber ausgegraben.
Es sah unglaublich aus.
Haben die so einen unterirdischen Iglo gebaut.
Also das haben die ins Eis gehauen,
ins Eis gehauen, genau.
Wahnsinn.
Also mit Hacke und Schaufel sozusagen, mit Eisfräse. Und haben dann wirklich mit mehrgängige Tunnelsystemen dort gebaut.
Wie fühlt sich das an, in so einer Eishöhle, in so einem Eistunnelsystem zu sein? Hattest du irgendwie ein mulmiges Gefühl?
Nee, hatte ich jetzt nicht. Es ist zum Teil dunkel, auch, es sind also Lampen natürlich da, aber es ist zum Teil auch dunkel. Aber das ist so spannend, was man sieht, dass man gar nicht dran denkt, dass man ein mulmiges Gefühl haben muss, weil man sieht an jeder Ecke was Neues und unglaublich viele Menschen, die da arbeiten und dann das machen, jenes machen und man erfährt so viel. Ich habe ja auch gedreht, ich habe ja einen Film gemacht.
Ja, gut, dann ist man immer im Arbeitsmodus.
Dann ist man im Arbeitsmodus drin und hat dann gar keine Chance, irgendwelche Panik zu geraten. Aber es ist schon, man muss schon ein bisschen laufen, bis man dahin kommt, wo man hinkommen möchte, sozusagen zu dieser Eiskernbohrung.
Interessant.
Und es geht darum, das Verhalten des sogenannten Northeast Greenland Ice Stream, Negis genannt, besser zu verstehen. Weil man muss sich vorstellen, unter diesem Eis läuft ein Strom wie eine Autobahn. Und der läuft im Sommer ein bisschen schneller, die Autobahn, geht ein bisschen schneller und im Winter ein bisschen langsamer. Derzeit geht so schnell auf diese Autobahn zu und dann schmilzt von unten das Eis. Und das ist halt das Gefährliche. Nicht von oben nur die Eisschmelze, sondern von unten die Eisschmelze, weil es halt dadurch, dass die Meere auch immer wärmer werden, das von unten abschmilzt und dadurch das Wasser viel schneller abtransportiert wird von diesem ewigen Eis in die Meere. Und das ist das Gefährliche dabei. Man muss sich vorstellen, man geht halt mit einem Bohrer rein, holt eine Eissäule raus und daran kann man sehen, zum Beispiel bei 1000 Metern, aha, da ist das Eis schon flüssiger. Bei 2000 Meter, da sind ja Segmente drin, da geht es noch schneller. Also unter anderem das, es gibt noch andere Forschungsergebnisse, unter anderem das sagen. Und das konnte ich beobachten halt, ist das Spannende drin.
Ganz kurz an alle, die zuhören. Also für die bessere Orientierung, wir sprechen jetzt noch mal einen Moment über den Klimawandel in Bezug auf Grönland. Danach gucken wir uns das Sozialleben an und die Kultur. Und als drittes geht es darum, wie man Grönland als Tourist und als Touristin erleben kann. Euer Beitrag, habe ich gesehen, der endet mit den Worten, Grönland ist die Klimaküche der Erde. Ich fände es spannend, wenn wir nochmal darüber sprechen, was Grönland allgemein für eine Rolle beim weltweiten Klimawandel hat. Ich habe eine Zahl gelesen, die mich wirklich schockiert hat. Wenn das gesamte Eis auf Grönland abschmelzen sollte, hätten wir einen Anstieg der Weltmeere von 7 Metern. Das bedeutet jetzt mal ganz konkret, Städte wie New York, Rotterdam, Shanghai und so weiter, die gäbe es einfach nicht mehr.
Belegt ist, dass das Eis viel schneller schmilzt auf Grönland. Und Grönland, also die ganze Arktis, hat einen immensen Einfluss gerade auf die Nordhalbkugel, auch auf Deutschland. Und es gibt einen Wirbel, der über Grönland, also Arktis, rumgeht. Mhm. Der wird schneller, weil es wärmer wird. Dadurch heizt er sich auf und wird dadurch schneller.
Ja.
Und das beeinflusst unser Klima hier, unser Wetter hier. Ich bin jetzt keine Forscherin, ne? Ich bin jetzt nur ehemalige Journalistin, deswegen kann ich es natürlich nur ganz einfach erklären. Die Forscher können das bestimmt viel besser machen.
Wir lieben es einfach.
Ja, und dadurch, man merkt es ja auch, es gibt kaum noch Winter hier, in Berlin zumindest.
Ja, das stimmt.
Man schneit schon mal oder dann bleibt der Schnee liegen. Oder bestimmte Wetterphänomene halten sich länger. Also es bleibt länger, es regnet länger.
Mhm.
Oder es ist länger heißer. Also es ist immer unterschiedlich. Und das ist dadurch bedingt, dass dieser Wirbel sich immer schneller dreht über der Arktis, eben auch über Grönland.
Ich habe noch gelesen, dass sich Grönland doppelt so schnell erwärmt wie die meisten anderen Teile auf der Welt, was ja dann auch direkt doppelt so dramatisch ist, weil Grönland so einen riesen Einfluss hat. Und was ich total spannend finde, und das zeigt auch nochmal so schön, dass wir wirklich global denken müssen. Du hattest eben gesagt, es gibt unterschiedliche Farben im Eis. Du sprachst jetzt von blauem Eis, was heißt, dass es sehr altes Eis ist. Es gibt zum Teil aber auch wie so dunkle Schlieren im Eis. Und das sind tatsächlich Sedimente, die aus der ganzen Welt da hingeflogen kommen, um es jetzt mal so plump auszudrücken. Ich habe mir hier mal eine Liste gemacht an Dingen, die man da im Eis gefunden hat. Das ist Vulkanasche, das sind Partikel aus Kraftwerken aus Europa, Waldbrände, also Asche findet sich da drin, Staub von unseren Äckern. Und das zeigt ja irgendwie, auch wenn das alles gar nicht auf Grönland stattfindet, das landet da irgendwie. Und das zeigt ja irgendwie, wie es alles zusammenhängt.
Ja, das glaubt man gar nicht, ne? Aber mit der Luft und zum Teil eben auch mit den Meeren, mit den Strömungen, kommt das dann eben an und erwärmt natürlich auch das Ganze.
Genau, weil es ja dunkle Partikel sind, die dann das Sonnenlicht nochmal wieder anders absorbieren und quasi in das Eis eindringen lassen. Und nochmal abschließend, einfach weil es gerade so gut passt, das ist ja auch allgemein das Problem, dass durch die weggeschmolzenen Eisflächen plötzlich Boden und Stein freigelegt wird, der viel dunkler ist, der viel mehr Sonnenlicht absorbiert und dadurch die Erwärmung eben nochmal schneller voranschreitet, als sie es ohnehin schon tut. Du hattest es eben schon angesprochen, dass es natürlich auch für Tiere Auswirkungen hat. Würde ich jetzt nur noch am Rand gerne einmal erwähnen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, dass es gerade für Eisbären sehr schlechte Lebensbedingungen auf Grönland gibt, weil die natürlich davon abhängig sind, dass sie durch Eisschollen sehr weit aufs Meer kommen, an die Orte, wo eben auch die Robben leben. Und wenn es keine Eisschollen mehr gibt und es gibt weniger Eisschollen aktuell, dann kommen sie eben an diese Fangorte nicht mehr. Das wiederum bringt soziale Probleme mit sich, weil die Eisbären dann natürlich in den kleinen Siedlungen versuchen, an Lebensmittel zu kommen. Und so spinnt sich das Rad weiter. Das nochmal am Rande. Und teilweise werden Hunde gerissen, Huskies gerissen, die ja irgendwie auch eine wichtige Funktion für die Inuit haben. Schwierig.
Ja, genau. Ich habe ja einen Eisbär von oben gesehen.
Ja.
Ich muss mal, wenn es gestattet ist, einen kleinen Ausflug machen nach Norwegen.
Gerne.
Da war ich nämlich auch.
Wir sind ein Reisepodcast, hier ist alles möglich.
Auf Spitzbergen war ich zweimal und da in Ålesund. Das ist die nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Welt.
Ja.
Auch Forschungsstationen, da war ich zweimal und da habe ich tatsächlich selber einen Eisbär gesehen in unmittelbarer Konfrontation. Also mit Abstand zum Glück. Ich war gesichert, möchte man nicht. Und der wäre normalerweise nicht da gewesen in dem kleinen Ort, weil der wäre normalerweise draußen gewesen. Aber der hatte keine Chance und hat sich sein Essen halt hier gesucht. Deswegen ist jetzt mittlerweile so, dass die Gebäude alle offen sind, die Türen sind offen, die Autos sind unverschlossen.
Ach, weil damit die nicht aufbrechen?
Nee, damit wir uns schnell in Sicherheit bringen können.
Ach so.
Sonst klopfst du an die Tür und keiner macht dir auf, weil keiner da ist und der Eisbär steht daneben.
Das ist ja spannend.
Ja, also dort müssen alle Türen, es darf nicht verschlossen sein, die Haustüren müssen alle offen sein, Autos müssen offen sein, damit man fliehen kann. Und ich habe den Eisbären halt in Entfernung gesehen und bin dann schnell in Haus und habe von oben gefilmt dann den Eisbären. Das war natürlich super.
Bist du einfach in ein fremdes Haus reingelaufen?
Ja.
Lustig.
Ja, sonst hättest du keine Überlebenschance gehabt. Aber dadurch sieht man halt, dass die immer mehr in diese Siedlungen kommen, weil die eben auch Hunger haben. Ne? Gerade wenn sie aufwachen aus dem Winterschlaf. Das ist natürlich für sie wichtig. Und man sieht es auch bei Fischen zum Beispiel, dass Fischarten jetzt in den Norden kommen, die eigentlich in südlicheren Gewässern wären normalerweise. Ich habe die Vegetation angesprochen. Es gibt sogar Erdbeeren, die dann jetzt wachsen. Wir haben Erdbeer gesehen, ein bisschen mit einem Zelt drüber. Aber immerhin, weil der Boden halt schmilzt. Ja. Und dadurch ist eine ganz andere Vegetation halt zu finden.
Hast du sie probieren können?
Nee, die waren noch nicht reif genug, aber Paprika habe ich probiert.
Ach,
dort,
was.
Ja, die gewachsen ist, ja, dann noch.
Spannend.
Und auch Vögel, die eigentlich nicht da wären, die dort länger bleiben sozusagen. Also man sieht auch bei den Tieren, dass sich vieles verändert. Und was es eben natürlich auch bedeutet, dass der Permafrostboden, der ja eigentlich permanent dort ist, immer gefrorener
permanent
Boden.
Permanent angefrorener Boden.
Und der taut immer mehr auf.
Ah.
Häuser sind zum Beispiel, wenn die in Abhängen sind, auf Pfählen gebaut.
Mhm.
Und es gab schon auch Unglücke, dass diese Häuser eingestürzt sind, weil die eben nicht mehr festgefroren sind, sondern aufgetaut sind.
Sondern
dann auch permanent aufgetaut sind.
Also die Voraussetzung, damit dieses Haus stabil sein kann, ist ein eingefrorener Boden.
Ist der Frost eigentlich.
Ja. Okay.
Und den es jetzt über Jahrtausende gab und jetzt eben immer weniger ist. Und dadurch verändert sich natürlich auch so ein Hausbau, in Anführungszeichen, weil die Stabilität eigentlich gar nicht mehr ist. Es sind so Viren und Bakterien tauchen dadurch aus. Die waren eingeschlossen in diesen Permafrostboden. Die treten jetzt aus und können natürlich auch jede Menge Unfug anrichten. Das sind so Dinge, die man gar nicht beachtet bei sowas, immer bei Klimawandel, was es alles so bedeuten kann. Man denkt immer an die Eisbären, an die Gletscher. Aber bis ins Kleinste geht es halt.
Um das soziale Miteinander auf Grönland besser zu verstehen, macht es Sinn, auch mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu werfen, damit wir und ihr, die gerade zuhört, aber alle vom gleichen Wissensstand aus starten, habe ich heute Morgen schon einen kurzen Infopart für euch eingesprochen. Wir hören mal kurz zusammen rein. Guckt man sich die Geschichte Grönlands an und bricht man die jetzt mal so ganz plump runter, dann hat es zwei große Bevölkerungsströmungen gegeben. Einmal eine aus dem Westen und eine andere aus dem Osten. Los geht's vor ungefähr 4500 Jahren. Da kamen nämlich die ersten indigenen Völker aus Nordamerika, aus der Arktis nach Grönland. 2000 Jahre später gab es nochmal eine zweite Welle. Da kamen weitere indigene Kulturen und das sind die Vorfahren der bis heute auf Grönland lebenden Inuit. So, das war die Bewegung aus dem Westen. Jetzt gucken wir uns mal die Bewegung aus dem Osten an. Es kamen nämlich irgendwann dann auch die ersten Europäer nach Grönland. Eine der bekanntesten Figuren, die immer wieder erwähnt wird, ist der Wikinger Erik der Rote. Der soll ein sehr aufbrausendes Temperament gehabt haben und wurde deswegen zuerst aus Norwegen und danach aus Island vertrieben. Er musste also irgendwo hin, fuhr mit seinem Schiff immer Richtung Westen und soll dann irgendwann auf Grönland gestoßen sein. Er war übrigens auch derjenige, der Grönland seinen Namen, seinen heutigen Namen gegeben hat. Grönland heißt übersetzt so viel wie das grüne Land. Und es gibt tatsächlich zwei Theorien, wieso dieser Name gewählt wurde. Die eine besagt, es soll im Mittelalter dort noch wesentlich grüner ausgesehen haben, also eine üppige Vegetation, gerade an den Küstenrändern. Die zweite Theorie, und die ist ein bisschen populärer, die besagt aber, dass er diesen Namen ganz bewusst extrem übertrieben gewählt hatte, um die Insel für andere attraktiv zu machen. Ja, sodass er dort nämlich irgendwann auch unter Landsleuten ist, dass er dann nicht mehr alleine ist. Er wollte quasi Leute anlocken, die so ein bisschen in die Falle tappen lassen, damit er dort Gesellschaft hat. Das war sehr erfolgreich. Wenig später brachen bereits 25 weitere Schiffe mit 500 Männern und Frauen nach Grönland auf. Und so wurde Grönland nach und nach von immer mehr Europäern besiedelt. Ja, und dann gab es einen krassen Einschnitt. 1721 wurde Grönland nämlich zur dänischen Kolonie gemacht. Und die nächsten 200 Jahre diente diese Kolonie Grönland jetzt vor allem dazu, Europa mit tierischen Fangprodukten zu versorgen. Also von gefrorenem Fisch über Robbenfelle bis hin zu Walöl. In dieser Zeit passierte innerhalb von Grönland aber was ganz Spannendes. Die Gesellschaft entwickelte ein immer größer werdendes Nationalbewusstsein. Und der Wunsch nach Unabhängigkeit, der wurde immer größer. Es gab Widerstand in der Gesellschaft mit Erfolg, denn 1953, überlegt mal, das ist gerade mal ungefähr 70 Jahre her, wurde der Koloniestatus dann offiziell aufgehoben. Ende der 70er erhielt Grönland Autonomierechte, die wurden 2009 auch nochmal ausgeweitet. Aber komplett unabhängig von Dänemark ist Grönland bis heute eben nicht. Und noch eine letzte Sache und dann mache ich das Fass auch wieder zu. Dieses ganze Unabhängigkeitsthema, das ist damit nicht abgeschlossen, das ist noch nicht durch. Das ist immer noch ganz akut in der Gesellschaft diskutiert, auf unterschiedlichsten Ebenen, im Zwischenmenschlichen, in der Politik. Das ist auf jeden Fall etwas, was Grönland als Insel nach wie vor sehr stark bewegt. So, und jetzt noch eine allerletzte Sache. Thema Sprache. Die offizielle Amtssprache ist Grönländisch oder ganz korrekt Westgrönländisch, gehört zu den Inuit-Sprachen. Dänisch ist die Zweitsprache. Viele Menschen, gerade im Tourismus, sprechen aber auch Englisch. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Leben, auf das soziale Grönland mit dir schauen. Wie leben Menschen auf Grönland und was ist so ganz anders, als es vielleicht bei uns in Deutschland ist?
Also auf jeden Fall sind sie dicker angezogen als in Deutschland. Gerade im Winter. Also die meisten leben schon in der Hauptstadt. Da gibt es auch eine Uni, da gibt es Kultur, gibt es Kinos, gibt es Geschäfte.
Wie sieht das da aus? Ich habe gar keine Vorstellung.
Also es ist nicht so voll gebaut wie hier. Es ist natürlich alles niedriger, die Gebäude sind alles niedriger. Und man läuft doch meistens von A nach B, also wie gesagt, es gibt Autos, es gibt Taxen, aber sehr weitläufig, aber trotzdem läuft man trotzdem viel.
Okay.
Und es sind jetzt auch nicht Massengeschäfte, aber man kann dort einkaufen, Supermarkt gibt es natürlich auch.
Warst du mal im Supermarkt?
Ja, klar, wir haben uns ja selbst versorgt, ja. Wir haben dort an der Forschungsstation gewohnt und haben unsere Lebensmittel in der Regel, wir waren einmal essen, aber sehr teuer dort und wir haben es in der Regel selbst versorgt. Es gibt viele Dinge, die es hier auch gibt. Im Sommer ist es kein Problem, da kann halt auch Obst und Gemüse rangefahren werden mit Booten, mit Schiffen. Aber im Winter ist natürlich ein bisschen problematisch, da gibt es halt viel Trockenfleisch und Ähnliches, gerade in den entlegeren Orten, wie wo die Menschen auch wohnen. Da gibt es natürlich die Touristenregion um die Disco-Insel. Da gibt es eigentlich sehr vieles, muss man sagen. Wenn man also als Tourist hinfahren will, können wir auch gerne drüber reden. Ja. Da sieht es natürlich ein bisschen anders aus, wenn man so ein Leben haben möchte, wenn man, das ist natürlich nicht die reale Seite von Grönland, das muss man auch natürlich sagen. Schöne Seite, aber nicht die reale Seite von Grönland. Und es gibt wirklich ein ganz großes Gefälle zwischen Reichen und Armen.
Ach, wirklich?
Sehr, sehr viel Armut,
ja.
Vorwiegend bei den Inuit, bei den Ureinwohnern.
Ja.
Die ja von Dänemark schon schlecht behandelt worden sind. Es gab eine Zwangsindustrialisierung. Es gab eine Zwangssterilisierung zum Teil. Die Menschen, die Inuit wurden, in die Städte gebracht und leben dort in Neubauten. Das sind wie unsere Neubauviertel, nur 3 Etagen. Also gar nicht in ihrer ursprünglichen Umgebung.
Mhm.
angeblich, um sie dann ein bisschen dänischer zu machen. Ach, so war die Idee, und ja, mehr Industrie reinzubringen und sie weg von ihren Ursprungstraditionen zu bringen. Und dieser Konflikt, der ist bis heute nicht aufgelöst. Auch wenn es jetzt Bestrebungen gibt, mehr zu machen, und die Inuit sich viel mehr erkämpft haben auch. In der Tat, gerade seit 2021 gibt es richtig gute Fortschritte dort. Aber der Alkoholismus ist unglaublich hoch. Mhm. Die Selbstmordrate ist mit die höchste der Welt.
Ach was, okay.
Den Menschen. Und heute, ich habe bei einer Familie übernachtet, und eine Frau, die sprach so ein bisschen gebrochen Englisch. Da konnte man sich ein bisschen unterhalten, weil viele sprechen auch die Sprache der Inuit und auch nicht Dänisch. Und sie sagte, dass sie jetzt gerade jungen Leute so aufbegehren und ihre alten Traditionen wieder haben. Mhm. Natürlich gepaart mit neuen Sachen. Man will nicht mehr so leben wie die ganz Alten, so abgeschieden. Aber schon auch, was das Fangen und das Jagen und das Fangen, Fischen angeht, diese Tradition wieder aufleben lassen will.
Ah ja.
Das war sehr spannend.
Total. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast es gerade schon angesprochen. Was für einen Kontakt konntest du zu Einheimischen aufbauen? Was ist dir aufgefallen? Worüber habt ihr euch unterhalten? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, wir hatten ja, um es nochmal zu sagen, 4 Tage Zeit, um zu warten, haben uns viel angeschaut natürlich. Und ich war auch in einem kleinen Geschäft, was so Andenken für Touristen verkauft.
So ein Souvenirladen.
Ein Souvenirladen. Und da habe ich mir einen tollen Eisbärring gekauft. Also das war ein Ring, wo ein Eisbär zu sehen war. Und bin mit einer, die das selber hergestellt hat, ins Gespräch gekommen. Also die hat das selber so geschnitzt aus Materialien raus, ne? Also keine illegalen Materialien. Also kein Eisbär musste dafür sterben.
Okay.
Und ich sag, ja, ach, ich würde gerne mal so kennenlernen. Und dann sind die eigentlich sehr aufgeschlossen, die Grönländer. Und da gibt es eine sehr nette Tradition, das heißt Kaffeemiet, das heißt so eine Art wie Kaffeeklatsch.
Ah, ja.
Und da können alle reinkommen. Und dann gibt es Kuchen, was man sich nicht vorstellen kann. Also wenn du jemand einlädst zu Kaffee und Kuchen, da steht da maximal 2 Kuchen da.
Ja.
Da stehen einfach 20 Kuchen da.
Wie, und das ist etwas, wo man öffentlich dran teilnehmen kann?
Nein, natürlich nicht jeder. Man kann nicht einfach vorbeigehen. Aber wenn die einladen, auch wenn nur 2 Personen kommen, stehen da Massen von Kuchen
also
da.
Also sehr gastfreundlich.
Sehr, sehr gastfreundlich, was das angeht. Und sie sagte, ja, dann komm doch mal zu uns. Und dann war ich beim Kaffeeklatsch bei denen. Und das war so schön, dass ich dann auch mit übernachtet habe.
Toll.
Das war also am Rande der Hauptstadt. Das war schon wirklich auf dem Berg oben. Musste auch wirklich auf den Berg hochlaufen. Es war also nicht zentral. Deswegen haben wir es auch ganz einfach gewohnt. Wir haben alle zusammen in einem Raum geschlafen.
Ah ja.
Aber,
ist ja auch ein Erlebnis.
Ja, war auch ein Erlebnis. Aber dadurch hat man die halt auch kennengelernt. Also auch die schweigsamen Eltern, die nicht viel erzählten, weil es einfach auch nicht die Natur ist, von denen viel zu erzählen. Und am nächsten Tag bin ich auch mit dem Vater rausgegangen, zur Jagd jetzt nicht, weil das wollte ich nicht. Die jagen ja auch, aber das auch nur für die eigene Nahrung.
Ja.
Und aber es geht eben auch zum Angeln, die machen Eisangeln. Da müssen sie jetzt immer weiterlaufen, auch das ist ein Zeichen des Klimawandels, dass sie noch weiter rauslaufen müssen, bis sie diese Eisscholle haben, wo sie halt aufklopfen können und das Eisangeln halt für die eigene Versorgung auch machen können und dieses oder beziehungsweise diese Fische auf dem Markt verkaufen können. Und da sind wir halt mit dem Boot rausgefahren. Das war auch ein tolles Erlebnis. Aber wie gesagt, mit der Naya habe ich mich ganz gut verstanden, so 30-jährige Frau. Und die sagt, sie organisiert so ein bisschen die Jugendlichen, dass die grönländische, die Inuit-Tradition auf Grönland wieder nach oben bringen, mehr für Rechte kämpfen.
Also es war eine Inuit-Familie.
Es ist eine Inuit-Familie, genau. Und das ist halt nicht leicht, weil viele eben aufgegeben haben. Unglaublich hoher Anteil von Alkoholismus immer noch da ist. Und sie wollen so eine neue Generation, die aufbegehrt. Das sind ja halt nicht die Alten, sondern das sind die Neuen, die sich vorwiegend für die Rechte eben dort einsetzen, der Inuit.
Kann man es so zusammenfassen, dass es eigentlich 2 sehr zentrale Themen innerhalb der Gesellschaft gibt? Das eine richtet sich eher nach außen, dieser Wunsch nach totaler Unabhängigkeit von Dänemark. Der zweite richtet sich eher so ein bisschen nach innen, dass man im Land eine sehr starke soziale Ungleichheit zwischen Inuit und Nicht-Inuit hat. Würdest du das so sagen?
Ja, sehe ich zumindest, war das meine Erfahrung, würde ich so sehen, ja.
Bei meiner Recherche bin ich auf einen Artikel von National Geographic gestoßen. Über den würde ich gerne einmal mit dir sprechen. Der trägt den Titel, warum Grönland auf den Klimawandel hofft. Da habe ich natürlich weitergelesen. Da wurde gesagt, dass diese Eisschmelze vor Ort eben auch mit ganz viel Hoffnung verbunden ist. Zum einen, weil man ohne das Eis natürlich plötzlich an Bodenschätze kommt, an Öl, an Gas, an weitere. Das würde theoretisch einen Weg eröffnen zu mehr Unabhängigkeit, weil man sich so in der Theorie eine eigene Industrie, eine eigene Wirtschaft aufbauen könnte. Zum anderen kann der neue freie Boden aber auch für Landwirtschaft genutzt werden. Die höheren Temperaturen lassen plötzlich eine viel längere Wachstumssaison zu. Können wir mal versuchen, dieses Thema so ein bisschen zusammen einzuordnen? Also hast du vor Ort konkret dazu was mitbekommen?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob alle in Grönland darauf hoffen, weil ich glaube, vielen ist schon klar, was das bedeutet, der Klimawandel. Und der hat ja auch negative Einflüsse auf ihr Verhalten, auf ihre Arbeit, ähnliches, wenn das Eis halt schmilzt. Aber es gibt natürlich in der Tat Menschen, die habe ich auch kennengelernt, Landwirte.
Ja.
Die darauf hoffen, dass die Sommer wärmer werden, dass sie viel mehr Fläche haben, dass sie viel mehr Sachen anbauen können auch. So, und da hoffen die natürlich, dass sie auch mehr Geld machen können, natürlich durch den Anbau von Gemüse und von Obst.
Was man auch irgendwie verstehen kann, aber es ist so schwierig, weil es ist so ein riesengroßes Problem, was dann aber in so ein soziales Problem vor Ort reingreift. Also da will ich auch überhaupt nicht werten.
Kann man nicht werten, ist nachvollziehbar. Ich habe, wie gesagt, auch Flächen gesehen, da wurde Paprika, Erdbeeren und Salat angebaut. Dann können die Geld verdienen, es ist ja nicht so leicht, Geld zu verdienen auf Grönland. Also so viele Jobs gibt's ja nicht in Grönland. Dadurch haben die natürlich eine Einkommensquelle und auch eine ganz andere Versorgung. Man kann das wirklich verstehen. Langfristig ist das natürlich, oder auch mittelfristig ist das natürlich ein Drama, diese Eisschmelze. Aber für die Menschen vor Ort, die müssen halt auch sehen, wie sie überleben. Für die ist es natürlich auch nicht unwichtig. Und auch, es gibt Schafe jetzt da, die länger weiden können. Es gab schon immer Moschusochsen, die gab es schon immer. Mhm. Ja, die gibt es auch immer noch, die habe ich auch gesehen, aber jetzt eben auch andere Tiere, die man sich halten kann. Und du hast es angesprochen, das ist zweischneidig mit den Bodenschätzen.
Ja.
Gold ist das, Uran hat man festgestellt, aber eben auch Ölvorkommen, große Ölvorkommen vor Grönland oder auf Grönland. Ja, damit kann man theoretisch dann Geld verdienen. Man hat aber auch die Gefahr, dass sich andere Länder dafür interessieren.
Wie man aktuell schon sieht,
durch die USA. Und eine Ölbohrung so nah an einer Küste, wo der Lebensraum so wichtig ist für den Klimawandel, so nah an einer Region, die für den Klimawandel wichtig ist, wird von vielen sehr kritisch gesehen.
Ja.
Deswegen, auch das ist zweischneidig. Einerseits, ja, damit kann man Geld verdienen, was auch wichtig ist und sicherlich nicht wenig.
Ja.
Aber wer verdient denn das Geld? Doch nicht die Inuit. Ja. Die verdienen doch nicht das Geld. Geld verdienen doch andere. Und wird damit das Klima eben dann noch mehr zerstört oder beziehungsweise der Klimawandel angeheizt? Gibt es unterschiedliche Stimmen dazu?
Ja, ich glaube, da wird noch richtig viel passieren, auch gerade in den nächsten Monaten, Jahren. Mit Blick auf die USA können wir Stand jetzt noch gar nicht richtig was zu sagen.
Ich will nur zu USA sagen, der einzige, also in meinen Augen, kleine Vorteil von den Äußerungen von Trump ist, dass natürlich die Inuit jetzt vielleicht Dänemark sagen können, schaut mal hier, andere interessieren sich für uns, auch wenn auch immer aus welchen Gründen, dass die dänische Regierung vielleicht ein bisschen mehr dahinter ist, etwas für die Inuit zu tun.
Ah, okay.
Es ist aber meine persönliche Meinung, die durch nichts belegt ist und auch
eine
vor
Hoffnung
allem
vielleicht
nicht
mehr.
Eine Hoffnung und auch nicht dazu natürlich nicht gerechtfertigt ist, dass solche Äußerungen durch Präsident Trump gemacht werden.
Ja. Ich habe vorab auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht unter meinen Followern, was sie so interessiert zum Thema Grönland. Und eine Sache, die häufig genannt wurde, war, wie kann man Grönland denn überhaupt bereisen? Als Tourist, als Touristin, wie geht das denn?
Es geht per Flug über Kopenhagen oder Reykjavik oder mit dem Kreuzfahrtschiff über Irland oder mit Schiffen über Irland. Man muss immer ein bisschen was in der Tasche haben. Also das ist nicht billig.
Ja.
Die meisten Touristen, also ein paar sind in der Hauptstadt, aber die meisten sind auf oder um die sogenannte Disco-Insel.
Disco-Insel, warum heißt das so?
Also das ist so eine Legende, dass zwei Fänger auf der Jagd nach Robben in Südgrönland diese Insel gesehen haben. Und die war ihnen beim Paddeln im Weg. Und deshalb haben sie die an die Kajaks gespannt. Mit dem einzigen Haar eines Säuglings sozusagen.
Okay.
Und
Säuglinge Haare.
Genau.
Jetzt meine
und
Frage.
Eine Hexe hat das gesehen, verwünschte sie und dann liefen die auf Grund und aus diesem Grund liegt die Disco-Insel, die so genannt ist, auf diesem Platz. Und Disco heißt, es grönländisch heißt Kvikkertersuaq, und ich es hoffentlich richtig gesagt habe. Und ich kann dir nicht sagen, warum jetzt gerade Disco ist. Ich glaube, das ist einfach nur die Übersetzung. Und in der Disco-Buch gibt es halt viele kleine Ecken, die man sich anschauen kann. Die Disco-Insel ist die größte Insel. immerhin 8600 Quadratmeter groß, also liegt immer alles vor
aber
Grönland
an sich. Aber
das
ist ja schon ein bisschen interessant, dann ist man ja gar nicht so auf der Hauptinsel Grönland.
Man ist nicht auf Grönland, ne? Das, also da ist die Hauptstadt, wo man hingehen kann und vielleicht noch 2-3 Orte, aber die Haupttourismus ist tatsächlich auf dieser Disco-Insel, weil halt...
Haben sie einfach mal outgesourced.
Ja, viel zu sehen, weil einfach viel mehr zu sehen ist. Das sind halt tolle Buchten. Das ist wirklich schön dort. Also muss man schon sagen, gibt's auch tolle Hotels. Man kann in Zelten übernachten, in Hotels übernachten. Jenseits dessen kann man auch ein bisschen einfacher übernachten, aber ich glaube, es kostet schon ein bisschen Geld, aber man kann viel sehen, die Eisberge, die Fjorde, man kann Bootsfahrten machen, Wanderung in der unberührten Natur, also sehr viel Stille, sehr viel Einsamkeit, ja. Im Winter Hundeschlittenfahrten, Tiere sehen, die Mitternachtssonne natürlich, man kann Moschus, Ochsen, Füchse, Hasen, Gänse, andere Vögel, Wale, ganz viele Wale sehen, also Wale kann man wirklich sicher sehen.
Whale-watching ist ein Ding.
Ja, das kann man wirklich sicher sehen dort. Und Stechmücken.
Ach toll, das, man Mensch, sagen. Das ist doch ein Anreiz hier.
Stechmücken gibt's viele. Ja, das ist auch Vulkaninseln. Man sieht diese Wale besser. Es gibt heiße Quellen. Also man kann sich ja nicht so viel machen.
Das war mir gar nicht so bewusst. Das ist ja fast so ein kleines Island, wie du das beschreibst.
Ja, oder? Also ein bisschen mit mehr Schnee, aber ansonsten kann man das schon so ein bisschen vergleichen. Ich glaube, man sollte ein bisschen mehr sparen, wenn man so einen Urlaub machen will. Aber wenn man da ist, ist es toll. Was mich so ein bisschen stört, natürlich der Tourist, man sieht, denkt, oh, wie schön die Natur, das ist ja toll. Und wenn dann so das Kalben des Gletschers, beeindruckend, das ist ja ganz, ganz toll. Ist halt ein Haken dran. Ne?
Eigentlich guckt man dem Klimawandel zu.
Ne? Und wenn einem das bewusst ist, finde ich das total in Ordnung, dort als Tourist auch hinzufahren. Ich bin ja auch da gewesen und bin auch immer irgendwie Tourist, ne?
Ja.
Egal, wo ich bin.
Kommt vielleicht so ein bisschen auf die Brille an, die man vorher aufsetzt. Ne? Ja. Dass man es vielleicht auch eher so ein bisschen als Forschungsreise für sich selbst betrachtet und weniger als, oh toll, tolles Naturspektakel.
Ich würde Tourismus nicht verteufeln. Ich finde das total in Ordnung. Die Menschen verdienen ja auch damit ihren Lebensunterhalt. Und man kann auch einen guten Tourismus machen.
Ja.
Man kann auch einen sauberen Tourismus machen.
Okay, ich hätte eine allerletzte Frage an dich. Falls einige Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, so, ich habe jetzt auch richtig Lust auf Grönland bekommen, ich würde mir das gerne mal mit eigenen Augen angucken. Was gehört auf jeden Fall in den Rucksack oder in den Koffer? Welche Dinge müssen auf jeden Fall dabei sein, damit man vor Ort gut klarkommt?
Die Sonnenbrille.
Okay, weil das Eis reflektiert.
Ja, das ist wirklich, ich bin am liebsten nur mit Sonnenbrille rumgelaufen. Ja, warme Kleidung, liegt so nah, aber man darf es auch nicht mit den deutschen Wintern vergleichen. Hier muss man wirklich, wirklich warme Kleidung mit dabei haben. Und ich bin immer noch für Mückenschutz, also weil die Stechmücke wirklich im Sommer, man fährt ja in der Regel im Sommer hin, also von April bis September ist die beste Reisezeit. Und da sind die Stechmücke wirklich da, also ist dein Freund. Und Sonnenschutz, weil wenn die Sonne scheint, dann scheint sie eben auch kräftig und die innere Einstellung, die Ruhe anzunehmen.
Die muss man
mit dabei haben. Das ist kein hektisches Land. Man hat viel Spaß, man kann auch Musik hören und man kann auch Party machen dort. Aber das ist nicht ein Land zum Party machen, sondern ein Land, sich Dinge anzuschauen, Freude zu haben, Menschen kennenzulernen. Auch sicherlich mit dem Cocktailglas da zu sitzen und sich die Mitternachtssonne anzuschauen. Das gehört auch mit dazu. Und mit einem Stück Gletschereis drin.
Ach, das ist ein Ding?
Das bieten die dort an. Man kann dort Gletschereis mit reinnehmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch wirklich seriös.
Das stelle ich mir aber toll vor.
Ja, das ist wirklich, das ist auch
ein ganz besonderes Getränk dann.
Ja, genau. Und also diese Aufgeschlossenheit, die sollte man mit im Gepäck haben. Neben Sonnenbrille und Mückenschutz und Sonnencreme.
Danke, das war ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich habe richtig viel gelernt.
Ja, auch.
Und wer weiß, vielleicht bis irgendwann, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und damit verabschiede ich mich auch von euch, die zugehört haben. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich bis hierhin durchgezogen habt. Ich weiß, das Thema ist auch nicht das Leichteste. Ich habe es ja auch bei der Vorbereitung gemerkt, weil es einem irgendwie, ja, auch so ein paar Dinge vor Augen führt, die man vielleicht am liebsten gar nicht wahrhaben würde. Jetzt Stichwort Klimawandel. Also vielen Dank und meldet euch doch gerne mal bei mir. Gerne auf Instagram unter Schlendern und Reisen findet ihr mich da. Bei Wünschen, Anmerkungen, und auch eigentlich bei allem anderen. Also naja, nicht bei allem anderen, aber ne, wenn es irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Meldet euch gerne, ich freue mich von euch zu lesen. Und wenn ihr noch 2 Sekunden extra Zeit habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das fände ich ganz toll. Einfach auf der Plattform, auf der ihr gerade hört. Vielen lieben Dank, wir hören uns nächste Woche. Ich kann schon mal verraten, es wird wieder ein Interview, diesmal aber zu dritt. Ja, das wird zum ersten Mal stattfinden in diesem Podcast. Ein großartiges Thema, für das ich mich selber extrem begeistern kann. Mehr verrate ich aber noch nicht. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Macht's euch schön. Tschüss.